Wir kommen zu Richter Kapitel 3. Lese uns von Kapitel 3, Vers 12 bis zum Ende vom Kapitel, Vers 31. Als aber Othniel, der Sohn Kenas, starb, da taten die Kinder Israel wieder, was vor dem Herrn übel war. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen die Kinder Israel, weil sie taten, was vor dem Herrn übel war. Und er sammelte um sich die Kinder Ammon und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Die Kinder Israel dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre lang. Da schrien sie zum Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiten. Der war lahm an seiner rechten Hand. Die Kinder Israel sandten durch ihn Geschenke an Eglon, den König der Moabiter. Da machte Ehud ein zweischneidiges Schwert, eine Elle lang, und gürtete es unter seinem Kleid an seine rechte Hüfte. Und so brachte er Eglon, dem König der Moabiter, das Geschenk. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Als er nun die Überreichung des Geschenkes vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, welche das Geschenk getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Götzen zu Gilgal und sprach zum König: Ich habe dir, o König, etwas Geheimes zu sagen. Er aber sprach: Schweig. Und alle, die um ihn herstanden, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein. Er aber saß allein in seinem kühlen Zöller, und Ehud sprach: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Da stand er von seinem Thron auf. Ehud aber reckte seine linke Hand aus, nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch, so dass auch der Griff der Klinge hineinfuhr und das Fett sich um die Klinge schloss. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, so dass es ihm hinten hinausging. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Tür des Söllers hinter sich zu und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Türe des Söllers verschlossen war, sprachen sie: Gewiss deckt er seine Füße in dem kühlen Gemach. Sie warteten so lange, bis sie sich dessen schämten, niemand tat die Tür des Söllers auf. Dann nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf, und siehe, da lag er halb tot auf der Erde. Ehud aber war entronnen, während sie so zögerten, und ging an den Götzen vorüber und entrann nach Seira. Als er nun heimkam, blies er die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und die Kinder Israel zogen mit ihm vom Gebirge herab, und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen: Folge mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hand gegeben. Sie folgten ihm und gewannen die Pforten des Jordan gegen Moab, ließen niemand hinüber, und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit bei 10.000 Mann, alles wohlbelebte und streitbare Männer, ist nicht einer entrann. Also wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand der Kinder Israel gebracht, und das Land hatte Ruhe 80 Jahre lang. Nach ihm trat Samgar, der Sohn Anats, auf, der schlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken, und auch er errettete Israel. Das ist eine der interessantesten Geschichten in der ganzen Bibel. Sie ist relativ unbekannt, und trotzdem ist sie sehr wichtig. Also, ich muss dazu sagen, wenn man die menschlich bloß liest, von dem, was berichtet ist, dann ist es hochinteressant, eigentlich vom israelischen Gedanke, Auge um Auge, Zahn um Zahn, von der Rache vor allem her. Aber es hat hier eine ganz tiefe geistliche Wahrheit. Denn es ist für mich eine der wichtigsten schattenbildlichen Erklärungen der Erlösung in der gesamten Bibel. Und ich denke, wenn wir sie in Ruhe angucken, dann sehen wir in Kapitel 3, Vers 12 bis 14, Israel ist mal wieder in der Falle. Und zwar, es ist das, was Gott ihnen die ganze Zeit prophetisch androht, das hat sich jetzt erfüllt. Und zwar in Josua 23, 12 und 13 heißt es: So wisse gewiss, Und zwar, wenn er hier eine Vermischung, also wenn das Volk Israel hier eine Vermischung duldet, so wisset gewiss, dass der Herr, euer Gott, diese Völker nicht mehr vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und zur Schlinge und zur Geißel an eurer Seite werden und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und da sieht man wiederum diese Vermischung. Und das war ja diese Androhung, die er ihnen immer wieder gemacht hat. Wenn sie sich vermischen, dann wird es passieren. Er hat sie gewarnt. Und genau diese Vermischung war das, was jetzt langsam geschieht im Lauf vom Buch Richter, was immer stärker wird. Und er sagt ganz klar, ihr werdet dann diese alten Bewohner nicht vertreiben. Und genau die alten Bewohner war nachher die Falle. Das heißt, man könnte so sagen, schön Gericht in kleinen Schritten. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass Gott Gericht vollzieht, wie ein Fallbeil, schlagartig, aber man sieht hier in der Bibel, dass es manchmal anders ist. Dass Gott Gericht in kleinen Schritten vollzieht. Du verlierst eine Schlacht, ist aber immer noch Gnade da. Verlierst eine zweite Schlacht, vielleicht eine dritte, vielleicht eine vierte, eine fünfte. Am Schluss hast du dich daran gewöhnt als Gläubiger, dass du Schlachter verlieren kannst und gar nichts passiert. Und das ist der Trugschluss. Weil irgendwann bist du dann so weit, dass Gott dann wirklich eingreift. Das zweite Mal, Josua hat es ihnen auch gesagt, Josua 24,19, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifriger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasset und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Übles tun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Das war die zweite Androhung. Und sehe ich gerade einen Fehler. Und zwar das C, D und E muss Richter heißen, nicht die Josua. Oder das bitte abändern. Und zwar in Richter 2,2 heißt es dann, ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr es doch getan? So habe ich nun euch gesagt, ich will sie vor euch nicht vertreiben, damit sie euch zu Dornen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Ist euch aufgefallen, es ist immer das Gleiche. Gott sagt, wenn ihr diese alten Bewohner nicht vertreibt, dann wird etwas passieren. Sie werdet euch nicht weichen. Das heißt, da gibt es keinen endgültigen Durchbruch. Und dann sagt er, dann werden diese alten Dinge euch zu Dornen werden. Und Dornen sind das Zeichen des Fluges. Und vorher der Folgestelle als Geister, Dornen in euren Augen, das heißt, man wird geblendet, man sieht nicht mehr geistlich klar, was los ist. Das ist ein typisches Merkmal von, ich sage es einmal, stücklesweisem Gericht von Gott her. Wenn ein Mensch in dem drin ist, dann wird er nicht mehr erkennen, was los ist. Und das ist auch das, was in 2. Timotheus 2,24 steht, dass wenn man bestimmte Grad der Verblendung erreicht hat, auch als Gläubiger, das ganze Rede sinnlos ist. Da kann man reden, was man will. Manchmal hat die Gläubige ja die Illusion, du musst nur mit jemand reden. Mit dem müsst ihr jetzt reden. Ich habe Brüder, die haben immer geredet. Wisst ihr, was passiert ist? Gar nichts. Das ist aber ganz einfacher Grund, wenn ein bestimmter Grad der Verblendung erreicht ist, dann ist es zu spät zum Reden. Da kann man nur noch beten. So wie es im 2. Timotheus 2,24 steht, dass man Erkenntnis der Wahrheit kriegt, dass derjenige wieder aufwacht und voll Erkenntnis kriegt seiner Situation. Rede ist der Bibel immer dran, wenn noch Hoffnung ist, wenn diese Gerichtsprozesse noch nicht laufen, wenn man noch im Zustand ist, wo Ermahnung noch zieht, dann muss man reden. Aber es gibt Punkte, wo kannst du reden, was du willst, oder nichts passiert. Richter 2, Vers 10. Als es auch jenes ganze Geschlecht zu seinen Vätern versammelt war, kam ein anderes Geschlecht nach ihnen auf, welches den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan. Da taten die Kinder Israel, was übel war vor dem Herrn, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, den Göttern der Völker, die um sie her wohnten und beteten und so weiter. Ihr kennt dann sehr, es ist immer das Gleiche. Es geht eigentlich immer der gleiche Weg. Was auch interessant ist, ist euch das aufgefallen? Das ist jetzt die zweite Generation, die teilweise nicht mehr gläubig ist. Oder hier sogar pauschal, wo sagt, sie kennen den Herrn nicht mehr. Das ist hochinteressant. Es ist der ersten Generation nicht gelungen, das geistliche Gedankengut der zweiten Generation weiterzugeben. Das ist hochinteressant. Es ist der ersten Generation nicht gelungen. Haben wir es einmal dahingestellt, warum. Aber es ist ihnen nicht gelungen, die geistliche Wahrheit an ihre Kinder weiterzugeben. Das nächste ist Richter 3, 1 bis 6. Das ist nochmal der entscheidende Punkt, wo Gott sagt, praktisch, das sind aber die Völker, die der Herr übrig ließ, um durch sie all diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erfahren hatten. Das heißt, Gott lässt es dann manchmal auch zu als Prüfung. Das ist aber auch die Chance gewesen für diese Leute, sich wirklich zu bekehren, wirklich Gott zu dienen. Das ist oft auch eine Chance, Druck. Und das ist ganz einfach wieder Vers 6. Sie dienten eben diesen falschen Götze der Landesbewohner. Sie sind Teufel in die Falle gegangen. Wir haben das letzte Mal gesehen, was dann passiert ist. Und jetzt sind wir eigentlich wieder den Punkt, nachdem sie 40 Jahre Ruhe hatten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 40 ist die Zahl der Prüfung. Und 40 setzt sich zusammen aus 5 mal 8. 5 Gnade, 8 Neuschöpfung. Wenn die Gnade Gottes kommt, nicht erneuert wird, wenn die Gnade Gottes keine Erneuerung bewirkt, also wenn die 5 nicht mit dem 8er Erneuerung bewirkt, dann passiert etwas. Und zwar dann verfleucht sich praktisch die Gnadewirkung, die der Herr mir gegeben hat. Und dann passiert Folgendes, dann kommt es noch schlimmer. Ist das, wo der Herr mal sagt, wenn man neuen Wein in alte Schläuche tut, dann zerreißen die Schläuche und sowohl der Wein, ein Bild von der Heilige Geist, wo der Herr dann Gnade, Erweisung gibt, sagt, es wird zerreißen, es wird nichts passieren und sogar die Schläuche, das heißt die Gefäße nehmen böse Schade. Und das ist genau das, was hier letztendlich gemeint ist. Und die 40 Jahre Ruhe haben ihnen nichts genutzt. So wie unserem Volk die Nachkriegszeit nichts genutzt hat. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Sie haben nicht Gott gedient, sondern sie haben Wohlstand gedient. Sie haben nicht dem Herrn gedient, sondern Mammon. Das ist einfach so. Das muss man ganz nüchtern sehen. Die Nachkriegszeit hat Deutschland keine Erweckung gebracht, nachhaltig, sondern hat ihnen Wohlstand gebracht. Und heute haben wir den Herrn vergessen. Genau die gleiche Situation. Wir sind heute ein nachchristliches Land. Wir müssen nur mal sehen, was hier in der christlichen Landschaft geht. Das hat mit dem Evangelium nichts mehr zu tun. Wir sind eines der schlimmsten Heidevölker, die es jemals gegeben hat. Ich erzähle lieber nichts, was ich alles weiß, was noch da ist, ein Volksgut von den Gläubigen. Bibelgesellschaften geben Comics heraus, die sind so lästerlich und so schlimm. Das heißt, selbst die Leute, die noch das Evangelium verbreiten sollten, sind im totalen Abfall. Das heißt, wir haben hier eine furchtbare Situation, die gleich ist wie hier. Das heißt, die Zeit der Gnade, 40 ist vorbei, das war sinnlos. Aber jetzt kommt etwas. Da heißt es, als aber Otniel, der Sohn Kenas, starb, da taten die Kinder Israel wieder, was vor dem Herrn übel war. Da stärkte der Herr Eglon den König der Moabiter gegen die Kinder Israel, weil sie taten, was vor dem Herrn übel war. Man sieht hier jetzt etwas ganz Klares. Sie haben letztendlich die Gnadezeit versäumt. Sie haben sie kaputt gemacht. Und dann kommt eigentlich das einzige Gericht, das ich wirklich fürchte vor Gott her, wo ich sagen muss, das ist das Gericht, da graut es mir unendlich davor. Weil die anderen Gerichte Gottes muss sagen, das ist auch schlimm, wenn Gott richten muss. Aber das ist das Gericht, da graut es mir echt davor. Weil wenn Gott das Gericht gibt, das ist in der Regel passiert. Und zwar dort steht es in Römer 1, 26, darum hat sie Gott dahin gegeben. Wo hat er sie dahin gegeben? Jetzt lässt einfach mal weiter. Er hat sie dahin gegeben, dass sie tun konnten, was sie wollten. Und eines der schlimmsten Gerichte über einen Mensch ist, wenn Gott ihm sein Wille lässt. Also, ich bin eine andere Generation, aber ich bin noch eine der jungen Generation, das sage ich mal Lehrführungszeichen. Aber bei uns war es immer klar, man hat früher, so haben die Alten immer gesagt, das ist ein trotziges Kind, dem musst du den Willen brechen. Habt ihr das gehört in den letzten 10 Jahren? In der Erziehung. Aber in den christlichen Büchern, habt ihr das gelesen? Ich habe es nirgends gelesen. Man muss einem Kind den Willen brechen. Und hier ist etwas, wo Gott dann praktisch jemand der Wille nicht mehr bricht. Das heißt, Gott wendet auch nicht einmal mehr Druck. Er wendet nicht einmal Gericht an. Da wird niemand krank, da stirbt niemand, da gibt es keinen Unfall, da gibt es kein furchtbares Unglück. Sonst passiert genau das Gegenteil. Er lässt ihn einfach gehen. Er lässt ihn machen, was er will, und dadurch steuert er mit Riesenschritten in eines der fürchtesten Gerichte hinein, die es überhaupt gibt. Sobald Gott den Menschen laufen lässt, ist er erledigt. Weil der Mensch ein furchtbares Produkt der Sünde ist. Und sobald der Mensch tun kann, was er will, wird er zur Bestie. Und dann zerstört man sein eigenes Leben und das von anderen. Man muss nur mal Menschen den Willen lassen. Wisst ihr, wie oft habe ich es erlebt? In der eigenen Familie, wie oft habe ich es erlebt? Zum Beispiel im Geschäft, wo eine Kollegin kam. Also ich erzähle es einfach, aber ich sage ja keinen Namen, ist ja nicht schlimm. Ich war so lange auf der Bank, dass niemand weiß, wer es ist. Auf jeden Fall eines Tages geht die Tür auf. Kommt der Kopf frei, guckt rein. Sagt, Kollegin, wir hatten meistens ein sehr gutes Verhältnis mit dir hergestellt, macht den Kopf auf, sagt bloß eins, kriege Kind. Ledig. Ich habe derselbe Frau vielleicht, weiß nicht wie lange vorher gesagt, schmeißt sie raus, beendet sie das. Ich gesagt, und? Nächste Antwort, sie hatte recht, es ist zu spät. Das Problem. Es gibt Dinge, wo Gott einfach dann, wenn jemand absolut nicht hören will, ihn einfach laufen lässt. Und dann lässt er ihn laufen und dann passiert es. Und dann kommt es wirklich zum Unglück, dann kommt es zum Elend, dann kommt es zum Chaos und dann kommt es zum Bösen. Und das ist genau das, was hier wieder passiert. Sie hören auf diese 40 Jahre der Gnade, sie hören nicht und begreifen nicht, dass sie Gnadezeit haben. Kaum ist dieser Othniel tot, geht's wieder los, der Zirkus. Und jetzt gibt sie Gott einfach dahin, er lässt sie einfach laufen, er gibt sie in Gefangenschaft. Und jetzt haben sie es mit einem Mensch zu tun, der heißt Eglon, vom Kalbe. Ist klar, aber was denkt man da, vom Kalbe, Götzendienst, das goldene Kalb. Das heißt, er lässt den Götzendienst reinfallen. Und jetzt kommt wieder das, Menschen herrschen die über uns. Und das ist nämlich interessant. Also wenn ihr lang genug im Reich Gottes seid und geöffnete Augen habt, dann werdet ihr etwas feststellen. Du wirst im Reich Gottes immer wieder auf Menschen treffen, die praktisch Machtmenschen sind, die Gewalt ausüben, die versuchen, andere zu pressen. Und ich habe als Regel ohne Ausnahme bisher erlebt, dass jeder, der ein Machtmensch ist, der auf andere Druck ausübt, sie praktisch quält und sie runterdrückt, dass er selber ein Sklave ist. Knechte herrschen über euch, steht im Klagelieder 5. Ist oft so, wenn man selber gebunden ist, haben wir der Krankhafte dran, andere auch praktisch unter Druck zu setzen und zu binden. Und ich habe es immer wieder erlebt, Brüder, die mir so wie das Jahr ganz genau alles eingehalten werden muss. Manchmal wäre es das Beste, du nimmst sie und sagst, hey, wenn sie bestimmte Stufe überschreitet, haben wir uns richtig versteht, wenn sie bestimmte Stufe überschreitet, sag, Moment mal, kannst du mir erklären, warum du das willst? Und meistens ist es interessant. Also mir ist einfach aufgefallen, wo dieser autoritäre Druck herrscht, da ist in der Regel selber Bindung da. Und das ist genau das, was Gott zulässt. Wenn Menschen hier letztendlich die Gnadezeit versäumen, gibt er sie dahin, dann kommen sie unter diese Menschen drunter. Für die da drunter kommen, ist das ein Stück Gericht. Das ist brutal. Das ist ein Stück Gericht von Gott her. Es ist interessant, wenn man hier weiterliest, man stößt dann wieder auf die Zahlensymbolik. Und zwar, es ist so, im Vers 14, sie dienten dem König der Moabiter 18 Jahre lang. 18 ist 6 plus 6 plus 6. 3 mal 6 ist 18. 6 ist die Zahl des gefallenen Menschen, darum hat er auch... Da waren diese Riesen, mit denen diese Israel auseinandersetzen musste, hat sie 6 Zehe, also 6 Finger. 6 ist in der Regel die Zahl des Menschen. 666 die Zahl des Antichristen. In der 6. Stunde kam die Finsternis übers Kreuz. Man könnte also quer durchlesen, dann wird immer das gleiche finden. 6 ist die Zahl der Finsternis. Aber der siebenarmige Leuchter im Tempel hatte 6 Arme, die aus dem Schaft rausgingen. Wenn die 6 Arme aus dem Schaft rausgingen, dann war es plötzlich nicht mehr böse. Wenn der böse Sechser der Mensch aus dem 7. herauskommt, aus Christus, dann ist das Böse gebändigt und erträglich. Und das ist die große Wahrheit in der Schrift. Aber 6 hier neutral, 6 plus 6 plus 6, Zahl des Antichristen. Jetzt kommt wieder was Interessantes. Was bezweckt Gott mit dem Dahingeben? Was bezweckt Gott mit dem Gericht? Was bezweckt Gott, wenn er einen Menschen wirklich reinlaufen lässt in die Falle? Wenn er ihn reinlaufen lässt ins Geschoss, biblischer Ausdruck, wenn man jemanden ins Geschoss laufen lässt, wir sagen dem Schwäbisch ins Messer laufen lässt, wenn man einfach ins Gericht hineinläuft, Gott will, dass Vers 15 passiert. Das Ziel Gottes ist Vers 15. Da schrien sie zum Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiten, der war lahm an seiner rechten Hand. Und das ist das Interessante, wenn jemand im Elend sitzt und ist einigermaßen normal vom Geistlichen her, dann wird er beginnen, zu Gott zu schreien in seinem Elend. Weil der Hochmut auch des Gläubigen ist so grenzenlos, dass er solange noch eine Chance sieht, mit seinen eigenen Kräften und mit seinem eigenen Hochmut was zu verbessern, dass er es immer probiert. Das ist einfach so. Sondern manchmal muss der Herr einen so in die Falle reinlaufen lassen, dass man nicht mehr kann. Dass man nur noch schreien kann, Herr, erbarme dich meiner. Das Ziel ist traurig, aber es ist so. Manchmal muss man runter vom hohen Ross, muss man wirklich in den Dreck, dass man beginnt, zu Gott zu schreien. Wenn man viel zu fein ist, da als Gläubiger, zu schreien, solange es einem noch gut geht. Das ist das Gnadengericht. Das ist Gnade, dass Gott mich immer laufen lässt, dass ich nämlich beginne zu schreien. Psalm 50, 15. Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Aber dann kommt der nächste Vers, wo es dann heißt, was führst du meinen Mund, praktisch mein Name in deinem Mund, der du Zucht hassest? Das ist halt der Unterschied. Wo Gott ganz klar sagt, ich werde zu dir schreien, sobald du runterkommst von deinem hohen Ross, sobald du gedemütigt bist, sobald du elend bist, sobald du bedürftig bist, du schreist nach mir, dann greift er ein. Und das ist jetzt interessant, wie greift Gott ein? Und das ist wiederum hochinteressant. Er greift ein durch einen Mann, der heißt Ehud. Und Ehud heißt ohne Ruhm. Und das ist das alte, die alte Wahrheit, was nichts ist vor der Welt, hat Gott auserwählt. Johannes 5, 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht? Und das ist ein entscheidender Punkt. Es ist oft so, Gott benutzt, ich sag's einmal, die Schwäche der Menschen. Er benutzt Leute, die selber schwach sind. Leute, die nicht strahlend sind. Leute, die nicht dem Starrummel entsprechen, den der Mensch normal gern veranstaltet. Sondern Gott hat immer durch die gerettet, die nichts waren. Nicht einmal ein Prediger, der hat es sogar öffentlich gepredigt, hat einmal ein Prediger erzählt, sagt, sie hatten einen Bruder in der Gemeinde, der sehr stark gestottert hat. Der hat gesagt, es war am Anfang für sie unangenehm, sagt aber eines ist klar, er hat, wenn er geredet hat, sagt, da kam die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde. Trotz diesem Fehler. Er hat gesagt, er spürt die Herrlichkeit Gottes war. Und oft ist so, dass Gott das ist, was nichts ist vor der Welt, einfach benutzt, um das zu schande machen, was etwas ist, nämlich um den Hochmut zu dämpfen. Es geht in dem ganzen Richterbuch massiv um den Abfall. Und wenn man vom Abfall redet, reden wir vom Hochmut. Weil die Ursünde des Teufels ist der Abfall. Die Wurzel der Ursünde des Teufels war der Hochmut. Und die Ursünde, die der Hochmut letztendlich nur begünstigt hat, war die Unzufriedenheit. Wenn du die Dinge beieinander hast, dann hast du den perfekten Abfall. Also Abfall hängt immer mit Hochmut und Unzufriedenheit zusammen. Das ist immer so. Und dennoch, bevor man aus dem Zustand rauskommt, muss mich Gott praktisch reinrasseln lassen, dass ich beginne zu schreien. Das braucht der Mensch, das braucht er einfach. Schlimm, dass es braucht. Und dann, in der Regel, erweckt Gott einen Ehud, das heißt jemand, der eben nicht dem Maßstab entspricht, den man gern hätte. 1. Korinther 1, 26, dort sagt er, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Also nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Schon interessant. Also Gott nimmt das, was nichts ist vor der Welt. Das ist, wenn du das einmal im Reich Gottes nachverfolgst, kurios, wie Gott gehandelt hat teilweise. Also es ist zum Beispiel so gesagt, der Moody, dieser große Evangelist, der war ein Mann, der hat bis zu seinem Lebensende keine Zeichen setzen können. Man kann nicht von einem gebildeten Mann reden. Seine Frau ist fast verzweifelt, war eine gebildete Frau, die ist fast verzweifelt. Hat einen sehr derben Charakter gehabt. Er hat einen beißenden Humor gehabt, ich hätte ihm also auch nicht begegnen wollen. Nur Beispiel, weil seine Bibelschüler haben, die sind in den Hornisseschwarm reingekommen und der war ungefähr 100 Meter weg, dass ihm hat nichts tun können. Er hat gesehen, wie die Hornisse seine Bibelschüler jagen, wie die nur noch springen, da konnte nicht nicht mehr laufen vor Lachen, hat er sich gewälzt 100 Meter weiter. Also er war ein Mann, der nach menschlichen Maßstäben weder edel, ich sag's mal, weder edel, noch sehr gebildet, noch dem entsprach, was man als geistlicher Führer genommen hat. Aber hat er brennende Liebe zum Herrn Jesus und zu den Verlorenen gehabt. Und dann war ein großer Kongress in Chicago und da haben sie große Rede geschwungen, wie das bei Kongressen der Fall ist, was alles getan werden muss, um die Verlorenen zu erreichen. Ein paar Häuser weiter ist der Moody gekommen, hat eine Garnkiste genommen, hat seinen Sänger Senki draufgestellt, den er erst einen Tag gekannt hat. Den hat er per Postkarte bestellt, kommen Sie in die Ecke, das war ein feiner Finanzbeamter, er hat mit dem Mann gar nicht viel Lärm gesagt, steh auf die Kiste. Dass er das getan hat, wundert mich bis heute, wenn die Geschichte liest. Er ist draufgestellt und hat gesagt, singen. Da konnte ich wunderbar singen. Da hat er gesungen. Und in dem Moment ging das Fabriktor auf und die ganzen Arbeiter kamen aus der Fabrik raus. Und in dem Moment sind die alle stehen geblieben. Da hat der Mutti gesagt, runter, ist er auf Kiste, hat ein paar Worte gesagt, evangelistisch. Und die sind ihm alle gefolgt, der Großteil sind sie ihm gefolgt, in der Halle, und dort drin ist Evangelium verkündigt. Drüber war der Kongress, wie man Leute erreicht. Merkt ihr den Unterschied? Und so ist im Reich Gottes meistens. Große Rede, großes Blabla, große Bücher, alles mögliche, Programme, Seminare. Und die, wo Gott nimmt, die nicht sind vor der Welt, die benutzt er einfach und dann funktioniert es. Das ist das Geheimnis. Das ist genau das Gleiche, wie ich das sehe. Wir hatten vor kurzem eine heftige Diskussion. Da ging es darum, ob ich um im Reich Gottes anerkannt sein zu muss, ob ich zum Beispiel meinen Theologe bauen muss, ob ich Doktor, also es gibt dann Leute, die haben Doktortitel, ob ich dann Theologe werden muss und so ähnliches. Und das war eine heftige Konfrontation. Man hat gesagt, ja, aber es schadet doch nichts, dann kriegst du wenigstens Einfluss in diesen ganzen Kreisen. Und ein Bruder hat, das war mir hochinteressant, hat gesagt, willst du überhaupt Einfluss unter diesen Bedingungen? Oder wirklich gesagt, ich wollte gar keinen Einfluss, wenn sie mir bloß wegen dem nehmen. Nehmen sie mich wegen meiner Berufung oder ich will gar nicht zu ihnen gehen. Hat er recht gehabt. Das Interessante ist, er kennt die Geschichte, ich habe sie schon oft erzählt, lass mich einfach mal emotional erzählen. Es fiel der Prediger aus, meines Wissens erweckte Versammlung irgendwo in Amerika, es fiel der Prediger aus. Dann haben wir zu meinem alten Bruder gesagt, du musst jetzt was sagen, es war ihm äußerst peinlich. Aber weil er dem Herrn dienen wollte, ging auf die Kanzel. Hat die Apostelgeschichte aufgeschlagen, hat Kapitel 8 gelesen, der Kämmerer aus dem Morgenland. Hat er gelesen, hat seine Leute gesagt, hier steht, er war ein Kämmerer, weil er sich um seine Seele gekümmert hat. Das ist Unsinn, das meine ich. Das ist absoluter Unsinn. Kämmerer war ein Finanzminister, ein Eunuch, oder Königin von Saba, theologisch null. Aber der Mann hat dem Herrn mit einem brennenden Herzen gedient. Wisst ihr, was passiert ist? Das ist ein Erweckungsausbruch. Sieh mal vor, das ist was, da hat Gott die Seele bewegt. Durch was nichts ist vor der Welt. Und manchmal muss ich wirklich sagen, es gelten im Reich Gottes andere Gesetze. Wenn du zu Gott schreist, dann kannst du nie erwarten, dass das passiert, was du willst. Sondern dann ist es meistens so, dann sendet Gott einen Ehud. Es ist wunderbar, wenn du jemand im Reiche Gottes von der Stimme oder von sonst her kennst und du begegnest ihm und bist enttäuscht, das ist ein hervorragendes Zeichen. Dann sind wir auf der richtigen Linie. Und zwar, weil von Gott her ist es so, dass Menschen müssen enttäuscht werden. Das ist einfach normal. Und Gott wird es nie so machen, dass die Leute, die von der Natur aus sich zu Stars eignen, dass er die benutzt, um sie auch vorne hinzustellen, weil er keine Stars will. Sondern er will Leute, die gedemütigt sind vor seinem Angesicht und die Gott dienen. Das ist immer interessant. Und das ist das, was viele nicht begreifen. Zu mir kommen manchmal Leute und sagen, das ist doch so eine große Begabung vor der Welt. Das interessiert mich nicht. Das interessiert nicht, sondern die Frage ist, ob Gott etwas tut, ob Gott etwas anzeigt, ob das, was Gott tut, ob das hier ist. Nicht, was die Menschen denken. Und das ist wieder genau das Gleiche, er nennt Ehud. Und Ehud heißt ohne Ruhm, was nichts ist vor der Welt, das nimmt Gott. Er nennt hier einen Mann, der vollkommen nichts ist. Er stammt von Benjamin, vom Sohn der Rechten oder vom Sohn des Glücks. Das heißt, er stammt von der Rechten. Das heißt, er ist richtig geboren. Übersetzt, er ist wiedergeboren. Er ist gläubig, er ist zum Glauben gekommen. Und er ist lahm an seiner rechten Hand. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Kennt ihr das Lied? sieht man wunderbar, aber jetzt fragen wir die Gläubigen und sagen, du hast ja gar nichts. Mit dir ist ja alles nichts. Schwätz doch mal so mit den Gläubigen, was dann passiert. Wie der Prediger da vorne hingestanden ist und gesagt hat, in der Versammlung von hochanständigen Brüdern und Schwestern, ich freue mich, dass ich heute Abend in einer Versammlung von Taugenichtsen reden darf. Schöner Bruder hat gesagt, hört aber auf. Und hat gesagt, wieso? Römer 3. Sie taugen alle nichts. Bist du ein anderer? Wisst ihr, das ist das Problem. Da lacht man vielleicht drüber und denkt, es ist ein Spaß. Es ist ein Spaß. Aber es ist trotzdem kein Spaß. Es ist todernst. So, jetzt muss man einfach einmal nicht und sagen, wir taugen alle nichts. Und der nimmt diesen Ehud, nimmt Gott einfach und der Mann ist Lärm an der Hand. Der kann überhaupt nichts. Die Rechte des Herrn Israel hat die Rechte immer den Sieg. War interessant. In der Symbolik hat die Rechte den Sieg. Da war links. Er war Lärm an seiner rechten Hand, er musste links handeln. Das heißt, in der Bibelsprache, er war einfach vollständig schwach. Er hatte keine Kraft. Da war kein Sieg da. Da war nichts da. 2. Korinther 12, 9. Genau die Situation von Paulus. Wir haben in der Bücherei ein Buch. Ich empfehle euch, das mal zu lesen. Die Biografie vom Apostel Paulus von John Pollock. Müsst ihr mal lesen. Ist hochinteressant. Dort siehst du, wie der Paulus vom geschichtlichen Zeugnis her war. Total schwach. 2. Korinther 12, 9. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wisst ihr, welcher Gläubige steht denn hin und sagt, ich bin elender Versager, ich bin der Elendste, ich habe keinerlei Saft, keinerlei Kraft und ich freue mich riesig darüber, dass dann nämlich die Kraft Gottes bei mir wohnt. Wer macht denn das? Jeder will doch angesehen sein. Das ist, ob er ehrlich ist. Wieso wirft sind Gläubige, stellt sich vor dich hin mit geballter Faust. Sieg! Sag, wunderbar, wo hast du denn her? Wisst ihr, ich habe das lang gelernt. Es gibt charakterstarke Menschen, die von ihrem Charakter so etwas entwickelt wie Sieg. Ist aber kein Sieg, ist ihr Charakter. Wir hatten Leute in der Volksmission, die waren absolut anfällig gegen Schwärmerei, die sind dann reingerasselt bis zum Hals. Während andere Leute, die sind nicht auffällig gegen Schwärmerei, die sind dort sogar sauber geblieben. Es geht. Aber es war Charakter. Hallo Harald. Da, ich sind einen Tag geburtstagsmäßig, da siehst du den Unterschied von zwei Leuten. Ich bin auffällig für Schwärmerei, ich bin rein bis zum Kragenkopf. Der Harald ist nicht auffällig, er ist nicht rein. Ganz einfach. Ist das so, ist das? Ich bin gegen manche Sünde absolut unanfällig. Das gibt es für mich nicht. Ich habe andere Bereiche, da bin ich hochauffällig. Es gibt aber Brüder, was gerade umdreht. Wir hatten es mal unterhalten. Ich habe mal zu meinem Bruder gesagt, wie ich reagiere auf was, was für ihn ganz dumm war. Da sage ich schon gar keine Anfechtung. Und ich sage, jetzt hast du eine. Der hat mich angeguckt, wie ich ganz normal wäre. Aber es war interessant. Du hast doch gesehen, es gibt zwei Seiten von Welt. Es ist einfach so, was nichts ist vor der Welt, wir haben keine Kraft und manchmal ist es so, wir denken, wir haben Kraft, hat aber in Wirklichkeit gar keine, weil dort, wo nämlich letztendlich der Kampf tobt, wo man beweisen muss, ob man Kraft hat, das hat man noch gar nicht gekämpft. Wenn man dort gekämpft hätte, wäre rausgekommen, dass man keine Kraft hat. Aber Gott nimmt das, was nichts ist vor der Welt, was keine Kraft hat, diesen Ehud. Und da sieht man etwas in dem Römer 15, 18, sagt einmal der Paulus, ich würde ihn nicht wagen, etwas zu sagen, was der Herr nicht durch mich gewirkt hätte. Aus. Das ist es. Ich würde ihn nicht wagen, etwas zu behaupten, was der Herr nicht durch mich gewirkt hätte. 3. Mose 14, 26. Und jetzt möchte ich nochmal dieses berühmte Kapitel von der Reinigung vom Aussatz, möchte ich nochmal zeigen. Dass ihr wieder seht, wo hier die Verbindung herkommt. 3. Mose 14, 26. Der hohe Priester nimmt das Öl, das heißt es, und von dem Öl soll der Priester in seine linke Hand gießen, mit seinem rechten Finger von dem Öl, das in seiner linken Hand ist, siebenmal vor dem Herrn springen. Der wahre Priester, der Herr Jesus, gießt das Öl in die linke Hand und zeigt damit an, dass der, der vor ihm steht, nichts tun kann, Ehud. Und dann nimmt der Priester die rechte Hand. Das heißt, Gott handelt, der Herr Jesus handelt und taucht den Finger in das Öl und dann berührt er den zu Reinigenden. Das heißt, die ganze Wirkung der Erlösung kommt vom Priester, von seiner Rechten, vom Herr Jesus. Und er gießt in die linke Hand, um eindeutig zu zeigen, dass du gar nichts tun kannst, dass der Herr an dir handeln muss. Das ist der große Unterschied. Und ich möchte hier mal aufräumen mit einem Gedanke. Sich zusammenzureißen ist kein Sieg. Das ist eine Anwendung seines Grundcharakters. So ein Sieg ist, wenn der Herr wirkt. Das muss man einfach mal sehen, wo ich bei ihm nichts gegen das Zusammenreißen sage. Gegenteil. Das kann auch hilfreich sein. Aber man darf es nicht mit Sieg verwechseln und stolz werden, wenn wir uns besonders zusammenreißen können. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Gott nimmt Ehud, einen, der sich nicht zusammenreißen konnte, einen, der keine Kraft hat, der die linke Hand benutzen muss, weil die rechte taub ist, weil er keine Kraft hat. Also ein Kandidat für Sieg. Je schwächer ein Mensch, je mehr ist ein Kandidat für Sieg. Siehe hohe Priester, er gießt in die linke Hand. Und ich habe jetzt letztens nicht alle Parallelstellen, es geht immer in die gleiche Richtung. Und jetzt kommt das Interessante, Gott sucht einfach diesen Mann in Kapitel 3, Vers 15 heraus, stellt ihn hin und lässt ihn seine Aufgabe einfach ausführen. Und dann haben wir 2. Korinther 10, 18. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dort heißt es, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Das heißt, im Reich Gottes ist es vielleicht anders wie in der Welt. Er hat wieder, es ist einfach Tatsache, der Welt muss dich qualifizieren, der Welt muss bestimmte Sachen aufweisen, dass es überhaupt geht. Im Reich Gottes ist es in der Regel gerade umdreht. Im Reich Gottes musst du gar nichts aufweisen, sondern der Herr muss dich anzeigen. Zu mir kommen schon Leute, die sagen, ja, warum tut der das nicht und jener nicht? Dann sage ich, doch ganz einfach, hat es der Herr angezeigt, ich habe nichts gesehen. Wenn der Herr anzeigen würde, würde man es sehen, alle. Wenn der Herr aber nichts anzeigt, dann sehe ich halt nichts, dann tue ich nichts. Das ist das Problem, im Recht Gottes, damit es begreift. Wenn die Stunde Gottes kommt, dann geht der Herr hin und zeigt an, was er will, auch was er von Menschen will. Das ist genau hier mit diesem Ehud. Der nimmt ausgerechnet den, der lahm ist. Wie soll denn ein Lahmer mit dem Schwert gegen die Feinde kämpfen? Da würde man menschlich sagen, gerade der kann es nicht. Und gerade den nimmt er. Ist hochinteressant, wie Gott das, was nichts ist, vor der Welt erhöht und das, was ist, vor der Welt zunichte macht. Ich kann mir vorstellen, dass hier Führer gewesen wäre, die wohl den Schwertkampf beherrscht hätten. Da hätte jetzt die Menschen denken, der muss kämpfen. Nee, so ein Ehud nimmt er. Was nichts ist, vor der Welt. Aber wenn du jetzt hier nochmal in Vers 15 reinguckst, dann siehst du etwas. Das Volk, das hier letztendlich um den Ehud rum ist, das ist einfach kompromissmäßig. Sie gehen jetzt hin und bringen ihm Geschenke. Das ist typisch. Der abgefallene Gläubige und der Gläubige, der sich im Abfall befindet, der ist in der Regel in der Masse. Die Masse ist in der Regel im Irrtum und die Masse ist in der Regel im kompromissischen Normalzustand. Und könnten nachlesen, Matthäus 24, viele, ist immer die Masse. Ich lese gerade das Buch über Willow Creek, ist hochinteressant zu lesen. Einfach die Masse. Immer wenn man die Masse will, wird es schwierig. Wenn Gott die Masse gibt, ihre Erweckung, ist das was ganz anderes, als wenn ich die Masse will. Das Begehren nach Masse ist immer das Begehren des Unzufriedenen, der die Masse will. In der Regel willst du, wenn du richtig denkst, willst du den Nächsten, der vor der Tür steht, retten. Du suchst das Beste für den Nächsten, der dir begegnet. Und der Hochmut will immer die Masse. Der will nicht deine Person, der will gleich, was sind wie viele, die sich bekehren. Da rufen wir Brüder an und sagen, wie geht's euch? Hat der Herr euch gesegnet? Habt ihr Zuwachs und so? Das ist übelig geschwätzt. Entschuldigung. Ich muss sagen, wo steht in der Bibel, dass Zuwachs Segen ist? Das kann ein Fluch sein. Wo steht es? Nirgends. Sondern hier. Segen ist was ganz anderes. Segen ist Galater 5, 22. Wenn die Früchte des Geistes sich zeigen, wenn man mit geistlicher Gesinnung lebt, wenn man Gott dient, wenn der Herr Jesus im Mittelpunkt ist, wenn der Heiland verherrlicht wird, wenn einzelne Menschen der Heiland finden, das sehe ich. Oder in Masse. Richter 3,16. Ist hochinteressant. Da machte Ehud ein zweischneidiges Schwert eine Elle lang und gürtete es unter seinem Kleid an seine rechte Hüfte. Ich denke, das ist aus der Zweifel, was in der Bibel das zweischneidige Schwert ist. In Hebräer 4, Vers 12 sieht man ganz klar, was Gott in der Symbolik anzeigt. Er sagt hier, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. In der Regel ist das zweischneidige Schwert ein Bild für das Wort Gottes. Das heißt, dieser Elende, dieser Ehud, dieser Schwache, dieser Mann, der keine Kraft hat, der keinen Sieg hat, nimmt das zweischneidige Schwert. Er nimmt bildlich gesprochen in der heutigen Zeit das Wort Gottes. Und wo ist das Wort Gottes? Er gürtet das Wort Gottes, praktisch das zweischneidige Schwert, das eine Elle lang ist. Zahl 1 ist immer die Zahl der Einheit, die Zahl des Perfekten, die Zahl dessen, was Gott gibt. Es gibt nur einen Weg, wo der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denkt durch mich, es gibt bloß einen Weg. 2. Timotheus 3, 16, wenn man das sieht, das Wort Gottes, das ist letztendlich das, was hier gezeigt wird, nur ein Weg, den Weg des Wortes Gottes. Und er gürtet es an seine Hüfte. Wenn ihr Psalm 45 ab Vers 1 lesen, werdet ihr was ganz Interessantes feststellen. Also nochmals, in der Symbolsprache der Bibel ist das Schwert das Wort Gottes. In der Symbolsprache der Bibel ist die Hüfte die Kraft, die Lenden. Jetzt sagt hier die Bibel, Ehud gürtet das Wort Gottes an seine Lende. Das heißt, er macht das Wort Gottes zu seiner Kraft. Schon mal ein entscheidender Punkt. Und hier im Psalm 45 heißt es von Jesus, Vers 4, gürte dein Schwert an die Seite, du Held. Das heißt, der Herr Jesus hat sein Schwert auch am Gürtel. Und das heißt letztendlich, wenn jemand das Schwert, das zweischneidige Schwert an seine Hüfte letztendlich hin tut, dann erwartet er, dass die Kraft Jesu Christi, dass die Kraft des Wortes Gottes das alles tun wird und sonst gar nichts. Weil in dem Moment kommt die Kraft, die vom Schwert ausgeht, das in der Hüfte des Herrn ist, seine Kraft kommt zu diesem elenden Menschen aus seiner Hüfte und gibt ihm die Kraft. Das heißt, die Kraft des Herrn geht zu seiner Kraft. Das heißt, plötzlich hat ein Mensch mit seiner eigenen Kraft nichts mehr zu tun und jetzt kommt die Kraftwirkung des Wortes Gottes, die Kraftwirkung Jesu Christi. Nochmals, ihr habt das Bild verstanden. Im Psalm 45 hat der Herr Jesus das Schwert an seiner Hüfte. Das heißt, die Kraft ist Gottes und die geht vom Wort Gottes aus. Und jetzt nimmt ein schwacher Elender einfach dieses Schwert und tut es an seine Hüfte. Damit überdeckt er seine Hüfte, seine Kraft mit der Kraft Gottes und sagt, ich erwarte alles von Gott. Und sobald der Mensch so weit kommt, dass er alles von Gott erwartet, dann passiert es. Und jetzt kommt nochmal was Interessantes. Er tut es unter sein Kleid. In Offenbarung 19, Vers 8, sieht man, dass das Kleid des Gläubigen die Gerechtigkeit ist, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das heißt, er erwartet alles vom Wort Gottes, er erwartet alles von diesem Kleid des Heils, das heißt, er erwartet alles in dem Sinne, dass er selber in der Gerechtigkeit lebt. Er ist gereinigt durch Jesu Blut, lebt in keiner bewussten Sünde und erwartet jetzt alles von Gott und von seiner Kraft. Das ist der richtige Zustand. In dem Zustand wird dieser Ehud plötzlich zum Werkzeug Gottes. Und jetzt guckt her, wo wird er zum Werkzeug Gottes? Mitten im Abfall. Und manchmal hat die Gläubige den entscheidenden Fehler, dass sie mitten drin im Abfall darauf wartet, dass Kraft über sie kommt. Das braucht sie nicht. Sondern sie müsste einfach das Wort Gottes, die von Gott gegebene Kraft, nehmen für sich persönlich. An ihre Hüfte schnallen, das heißt zu ihrer Kraft machen und dann beginnen zu handeln. Und dann geht's los. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. In Vers 19 ist hochinteressant. Er selbst kehrte um bei den Götzen zu Gilgal. Wann fängt Ehud an zu greifen? Er macht den Kompromiss sogar noch ein Stück mit, das machen die Gläubigen manchmal. Als er aber noch Gilgal kommt, und Gilgal ist laut Josua 5, Vers 9, Golgatha. Gilgal ist Golgatha. In dem Moment, wie er noch Gilgal kommt, und dort Götze sieht, dann dreht er um. Und oft ist es so, du musst ein bestimmtes Stadium des Abfalls sehen, dass Golgatha letztendlich mit Götze übersät ist, dann oft erst funkt es auch selbst bei den klarstehenden Gläubigen, dass sie angreifen müssen, wenn es mal so weit ist. Und das ist hochinteressant, wenn man 2. Mose 23, 18 dazu lässt. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig opfern. Das Blut der Opfer nicht mit Sauerteig. In Gilgal sind Götzen. Das heißt, dort, wo das Opfer geschieht, sind Götzen. Dort ist Sauerteig. Und Gott sagt, du sollst aber dort, wo das Blut geflossen ist, wo letztendlich das vollkommene Opfer ist, sollst du keine Götzen dulden. Das ist das Bild. 1. Korinther 5, Vers 6 sagt, tu diesen Sauerteig hinaus. Und hier haben wir das perfekte Bild, wie ein Abfall geschieht. Selbst in Gilgal, in Golgatha sind noch Götzen. Das heißt, das Opfer wird mit Sauerteig dargebracht. Und in dem Moment, wie ihr das seht, dann dreht er um. Dann greift er an. Und Vers 20, da sieht man etwas. Er sagt dann, ein Wort Gottes habe ich an dich. Das heißt, er nimmt den ganzen Kampf mit diesem Vertreter der Finsternis, in dem Fall steht es für Finsternismächte, für die Knechtschaft, er nimmt den ganzen geistlichen Kampf nur mit einem einzigen Mittel auf, mit dem Wort Gottes. Das ist interessant. Er sagt nicht, ich habe was Besonderes für dich, er sagt, ein Wort Gottes habe ich an dich. Ich meine, das Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, Jeremia 23, 29. Die Gewalt des Wortes Gottes. Und wenn ich die nicht mehr glauben würde, dann würde ich aufhören. Das Wort Gottes hat Gewalt. Nicht Redegewalt, Rhetorik, sondern das Wort Gottes hat in sich Gewalt. Richter 3,21 hat also keinerlei Erwartung wie das Wort Gottes. Jetzt heißt es, da stand er von seinem Thron auf, Ehud aber reckte seine linke Hand. Der Rechte hat er keine Kraft, er nimmt die linke. Nahm das Schwertwort Gottes von seiner rechten Hüfte. Das heißt, er nimmt das Wort Gottes in seiner ganzen Wirkung, mit seiner ganzen Kraft und stößt es diesem Mann so in den Bauch, dass der Griff praktisch verschwindet. Brutal. Wir haben oft schon überlegt, warum Gott es so beschrieben hat, dass der Griff sogar, ich habe keine Auslegung geistlich, warum das Fett sich schließt. Ja, brutal. Das heißt, ich kann das bloß so erklären, er war nicht gerade zimperlich. Das kann man wohl sagen. Er hat den Angriff mit letzter Gewalt geführt. Das heißt, er greift die Finsternismacht mit dem Wort Gottes an, mit nichts anderem. Und das ist das, was die Bibel sagt. Alle Verheißungen in Christus Jesus sind Ja und Amen. Und wenn wir das von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte glauben und tun und angreifen, dann greift Gott ein. Wenn wir das nicht tun, dann wird es schwierig. Und Richter 3, Vers 22, da sieht man, wie sich es schließt, wie das radikal zugeht. Und jetzt müssen wir Jeremia 48, Vers 10 lesen. Auch wieder geistlich übersetzt. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt, und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Moab! Wisst ihr, weiter der Kampf geht? Um Moab! Da geht es um Moab. Und da sagt hier, verflucht, wer sein, praktisch sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Und da siehst du der Ehu, der war nicht unter dem Fluch, der war unter dem Segen, der hat sein Schwert nicht zurückgehalten, der hat mit ganzer Gewalt zugestoßen. Der hat die Finsternismacht, die vor ihm stand, dieser Eklon, dieser schlimme Vertreter der Finsternis, hat ihn angegriffen mit dem Wort Gottes. Und sobald die Gläubige gegen die Finsternis vorgehen, durchs Wort Gottes, indem sie nicht mehr auf sich selber vertrauen, nicht mehr letztendlich hier beginnet, ihren eigenen Kampf zu kämpfen, sondern beginnet, zum Herrn zu schreien, im Namen Jesu, so wie es im Wort Gottes geschrieben steht, die Kraft des Wortes Gottes in Anspruch nehmen und es von ganzem Herzen tun, dann fährt das Schwert den Gegner so in den Leib, dass den Gegner Finsternis, dann wird er so besiegt, dass du sogar verschwindest. Und wenn man jetzt Richter 3, Vers 27 sieht, dann heißt es, als er heimkam, das heißt, es gelingt ihm ein perfekter Sieg. Und wenn er nochmal in Ruhe Epheser 6 sieht, dann zählt er das Schwert des Geistes, dieser geistliche Kampf. Es gelingt ihm ein vollkommener Sieg, ein persönlicher Sieg. Und als er heimkam, blies er die Posaune auf dem Gebirge Ephraim und die Kinder Israels zogen mit ihm vom Gebirge herab und er vor ihnen her. Jetzt kommt der perfekte, der persönliche Sieg. Jetzt haben wir einen Überwinder. Sie haben überwunden durch das Lammesblut. haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod und haben das Zeugnis Jesu aufgerichtet. Das sind die wahren Gläubige. So wie es in Offenbarung 12 geschrieben steht. Und jetzt ist so, jetzt bläst er die Posaune. Das heißt, jetzt beginnt er zum Angriff zu blasen. Und das ist oft so, wenn einer beginnt, Sieg zu haben, einer das Zeugnis abgibt, ich schäme mich immer, wenn ich schon bei Evangelisationen war, dann sagt man zu Gläubigen, das ist einfach so Mode, sagt man, jeder soll Zeugnis geben. Da kommt der Paar und gibt ein Zeugnis. Ich habe aber ganz selten, wo wirklich jemand im Triumph etwas erzählt hat, habe ich selten gehört. Ganz selten. Aber das ist, was hier passiert. Der kommt zurück, der EU, der Elende, und hat durchs Wort Gottes ein totales Sieg gelandet, wie man es sich nicht vorstellen kann. Gott hat eingegriffen, hat diesen Gegner zu Fall gebracht, und jetzt ruft er seine Leute und sagt, so, jetzt räumen wir auf. Jetzt machen wir hier Klarschiff. Das kann sein, dass jemand in der Gemeinde aufstellt und sagt, Leute, jetzt ist genug. Der selber Sieg erfahren sagt, so, jetzt lasst uns ernst machen, entweder oder. Und dann beginnt der Weg. Er bläst die Posaune, das heißt, er verkündigt den Sieg. Was interessant ist, die Bibel sagt in der Symbolsprache, dass das Wort Gottes Silber ist. Und die Posaune, die in der Regel in Israel benutzt wurde, also die Verkündigungsposaune, war getriebenes Silber. 1. Korinther 2, Vers 2 bis 5. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigte. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern unter euch, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Weisung des Geistes und der Kraft, auf das unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und immer wenn die Kraft Gottes nicht da ist, dann predigt man nicht Jesus. Wenn die Kraft Gottes da ist, wenn die Vollmacht da ist, und wenn die Leute klar stehen vor Gott, dann wird doch Jesus gepredigt. Klares Zeichen für mich. Lest du mal Johannes 16, Vers 7 bis 14, werdet ihr ganz klar sehen, das ist das Zeichen, dass die Kraft Gottes da ist, wenn man Jesus verkündigt, wenn man die Posaune bläst und der vollkommene Sieg verkündigt. In Markus 5, Vers 20, ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist der Besessene. Er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, wie Großes Jesus an ihm getan habe. Er geht nicht hin, das wäre heute. Heute würde man in den christlichen Blättern und Magazinen würde man ausdrehen bis ins Letzte, was Besessenheit heißt. Da kommen dann die Zeugnisse, die Sensationszeugnisse, wo man dann redet letztendlich drüber, wie schlimm es alles war. Statt dass man Befreiung predigt. Und dass man Befreiung letztendlich auch bezeugt. Das ist nämlich das Entscheidende. Ich darf es gar nicht sagen. Aber guckt her. Es gibt Bücher im Reich Gottes, da bekehrt sich deine Hure. Dann schreibt ihr Buch. Wurde ein Buch geschrieben. Da wurde kein Buch geschrieben. Macht ihr was? Da kommt die Sensationsgier, statt dass man einfach sagt, dass man sich schämt seiner Sünde. Dass man sich schämt und sagt, der hat mich frei gemacht, ich war in einem furchtbaren Luderleben, der Herr hat mich frei gemacht. Statt dass man sich schämt, wird ein Buch geschrieben. So ist das Reich Gottes. Immer die Sünde ausgedacht, statt das zu verkündigen, was Wahrheit ist. Ich war in Dreck und der Herr hat mich frei gemacht. So, das ist auch eine Geschichte, ich weiß nicht mehr, war es Knobelsdorf. Auf jeden Fall haben sie auch diskutiert. Da hat der eine gesagt, der Glaube ist schon lange vorbei und es ist alles bloß Geschwätz von den Frommen und den Schwachen. Ja, so stimmt. Die Frommen und die Schwachen, das sind die hier das redet. Aber schon gut so. Laut Bibel. Und dann war ein sehr imposanter Mann. Dann hat er gesagt, der relativ eifältige Gläubige steht vor ihm und sagt, das ist nicht ganz einfach, sagt er. Bring mir, du großer Redner, 10 Leute, der ihr Leben sich massiv verändert hat, gebessert hat, die aus der Sünde, aus dem Dreck, aus dem Elend rausgekommen sind, durch dein Unglauben. Ich stelle dir 10 dagegen, wo die Leute am Ende waren. Sie hatten keine Hoffnung mehr, keine Chance. Und dann kam die Kraft Gottes wie beim Ehud. Dann kam das zweischneidige Schwert, hat die Finsternis zurückgeschlagen. Diese elende Menschen wurden etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. 10. Das ist interessant, die Diskussion hat so geändert, dass der andere beschämt abgezogen ist. Und das ist nämlich das Entscheidende. Wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Posaune Gottes blasen. Das heißt, bezeugen, was der Herr getan hat. Und wo tut er es denn? Auf dem Gebirge, auf der Stätte. Auf der Stätte der Offenbarung. Wenn ihr jetzt in Ruhe mal die Parallelstelle lest, ich möchte sie nicht lesen, dann seht ihr, wo offenbart sich Gott zuerst einmal richtig auf einem Berg. Auf Moria, wo stellvertretende Opfer passiert, nämlich das Opfer, wo Abraham Isaak opfern sollte und wo stellvertretend letztendlich geopfert wird. Dann siehst du, wenn du durch die ganze Bibel gehst, am Sinai, am Berg der Verklärung, du siehst letztendlich das Entscheidende, wo die Bibel dann sagt, der Berg, praktisch Zion, Golgatha, wo du siehst, das ist, sind die Städte der Offenbarung. Gott offenbart sich immer auf Bergen. Und in dem Moment, wie dieser Ehud in seiner Schwachheit den Sieg hat, offenbart sich Gott. In der Sekunde offenbart sich Gott. Wisst ihr, ich hab in meiner Narrheit früher geglaubt, je mehr ich studiere, je mehr ich Bibel lese, je mehr werde ich erkennen. Ist nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. Sondern je mehr du als Elender der Heiland brauchst bis in letzte Konsequenz, je mehr offenbart sich Gott. Natürlich auch durchs Wort Gottes. Wahrscheinlich dieses Kopfwissen. Es nützt doch nichts, wenn es hart auf hart geht. Sondern das Herzenswissen, dem Heiland zu begegnen, das bricht dann hervor. Dann ist Gebirge. Dann ist Stätte der Offenbarung. Richter 3, 28. Jetzt müssen wir mal sehen, wie dieser, also vergesst es nicht, dieser Ehud ist schwach. Dieser Ehud hat keine Kraft. Dieser Ehud ist ein Elender, dieser Ehud ist lahm, dieser Ehud hat nichts wie das Wort Gottes, das ist gar nichts. Dieser Ehud hat als Einzelkämpfer, wo er die Götze von Golgatha gesehen hat, hat er rumgedreht, hat spontan praktisch den Angriff gestartet. Jetzt geht er zurück und jetzt bläst er zum Angriff. Jetzt verkündet er den Sieg Jesu Christi. Folget mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hand gegeben. Und sie folgten ihm und gewannen die Pforten des Jordan gegen Moabin und ließen niemand herüber. Das heißt, die Verheißung, die in Christus Jesus Ja und Amen ist, jetzt kann man sie plötzlich fassen. Sobald Gott durch Elend die Sieg gibt, können die anderen das auch fassen. Dann kannst du plötzlich die Verheißung fassen und sagst, wenn er dem geholfen hat, dann kann er mir auch helfen. Und dann plötzlich kommt Sieg. Und hier ist dann letztendlich das, was die Bibel sagt, es ist vollbracht. Dann wird das vollkommene Opfer wird verherrlicht. Er sagt hier nicht, lasst uns angreifen, wahrscheinlich werden wir gewinnen. Sondern er sagt, er hat sie in unsere Hand gegeben. Es ist vollbracht. Mit einem Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. In dem Moment wirkt das Opfer. In dem Moment kann man das Opfer anwenden. In dem Moment gehen wir vor der Siegesgewissheit aus. In dem Moment greift man an, gibt es nichts mehr, was das aufhalten kann. In dem Moment haben wir Sieg. Er hat sie gegeben. Römer 6,6. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? Haltet euch dafür. Es ist Realität. In dem Moment wird alles Realität. Wird das Opfer Realität. Ich habe es euch ja erzählt, schon am Sonntag, ich glaube vorletztes Mal, wo der Prediger zum Glauben, der Pfarrer zum Glauben kam, oder der Prediger nachts glauben, meins oder so, und geweckt, oder um zwei. Dann hat das Fenster aufgemacht, oben, den alten Häuser draußen, was willst du denn? Dann sagt er, wir haben, hat er geschrieben, Epheser 1, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Fährt er mir bloß theoretisch, wir haben gesagt. Jetzt hat er sie. Dann hat er nur noch eine Botschaft gehabt, wir haben. Und ich wegen dem darf mir jemand weg, also bin ich auch dafür. Wenn sich jemand bekehrt und erweckt dich bei Nacht zum Drehen, der ist nie böse, ich muss sagen. Da kannst du mich jede Nacht wecken, denke sowas. Das können wir dann schon verkraften. Und jetzt siehst du etwas, wie er in wirklichem Glaube handelt. Er geht hin und gewinnt die Pforte des Jordan. Jordan, der Fluss des Todes, mit Christus gekreuzigt. Jetzt geht's los, jetzt verwirklicht er. Es steht nämlich in Hebräer 11, Vers 1. Als ist der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das ist eine Verwirklichung, eine Realisierung. Da steht ja in der deutschen Bibel so ein bisschen, ich habe jetzt aber Schlachterklasse, wie es gewohnt war, da steht so ein bisschen, dass man eher im Sinne von, dass man das einfach annehmen soll und hoffen soll. Und in Wirklichkeit steht Hypostasis, das heißt Wesen, Verwirklichung, Realisierung, ist eine Realisierung dessen, was hier passiert ist. Und dann wird der Glaube real. Falsche Theorie, dann wird er real, dann wirkt er plötzlich. Jetzt sind plötzlich die Zugänge zum Gekreuzigtsein wieder offen. Galater 2,19. Mit Christus gekreuzigt. Plötzlich ist Sieg. Wisst ihr, was das nämlich heißt, mit Christus gekreuzigt? Die Alten sind tot. Plötzlich ist da, die Feinde müssen weichen. Jetzt kommt plötzlich der Sieg. Jetzt Vers 29 heißt es, sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit bei 10.000 Mann, alles wohlbelebte, streitbare Männer, dass nicht einer entrann. Ein totaler Sieg. 10.000 ist letztendlich 2 mal 5. Mal 1000. Gibt es immer eine klare Kette. 2, Zahl der Gemeinschaft und Trennung. Dort, wo Erweckung ist, ist immer Gemeinschaft und Trennung. Eine tiefere Gemeinschaft mit dem Herr Jesus, mit den Gläubigen und eine tiefe Trennung von jeder Sünde und von jeder Unheiligkeit. Wenn man mal in Ruhe nachlässt, ich habe immer bloß Parallelstellen aufgelistet, dass es nachlesen kann. 5, die Zahl der Gnade. 5 Steine hat letztendlich der David nur gebraucht. Er hat 5 Steine gehabt, Gnade, aber Gott hat sogar von denen 5 bloß einbraucht. Der erste hat ihn zu Fall gebracht, der Goliath. 2, Zahl der Trennung und der Gemeinschaft. 5, die Zahl der Gnade. Das heißt, durch Gnade hat er tiefe Gemeinschaft mit Gott, trennt sich von allem, was der Herr nicht meint. Und dann kommt 1000, die Zahl des Segens Gottes. Hesekiel 47, Vers 4. Über 1000 Eller ging es immer ein Stück weiter in den Fluss des Lebens, in die Segnungen des Heiligen Geistes hinein. Immer wenn du 1000 Eller hinter dir hattest, kam wieder die nächste 1000 Eller. Die Flute des Segens, der Regen des Segens, so lang, bis jemand schwamm, bis er vollkommen in Christus war. Und das ist mit den 10.000, 2x, 5x 1.000. Da kommt die ganze Fülle des Segens, Vers 30. Also wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand der Kinder Israel gebracht und das Land hatte Ruhe 80 Jahre lang. Jetzt kommt die Ruhe in Christo. Dann kommt der Herz zur Ruhe. Dann kommt der Seele, kriegt wirklich Ruhe. 1. Mose 49, 14. Issachar, Bild für die Gläubige, ist ein knochiger Esel, Esel zur stellvertretend erlöst. In 2. Mose 13, 13 sagt, der Esel ist stellvertretend erlöst, der zwischen den Hürden liegt, hat er die Ruhe in Christo. Und weil er sah, dass die Ruhe gut war und das Land lieblich war, neigte er seine Schulter zum Tragen. Wenn ein Esel, ein stellvertretender Erlöster, die Ruhe in Christo wirklich erlebt, dann ist er in der Regel tragfähig. Ist er bereit zu tragen, zu perdieren. Tatsache. Es ist völlig sinnlos, die Gläubige anzufeuern und zu sagen, du musst mehr tun, du musst mehr machen, du musst mehr, in der Regel sind sie gar nicht tragfähig, du musst sagen, du musst tragfähig werden. Was musst du tun? Du musst die Ruhe in Christo besitzen, wie der Issachar. Du musst hier zur Ruhe kommen, dann passiert es. Und dann haben wir wieder, nach dem gleichen Schlüssel, 80, 2 mal 5 mal 8, 2, Trennung und Gemeinschaft, 5, Gnade, 8, Neuschöpfung. Man kann die ganze Bibel studieren, 8 ist immer die Zahl der Neuschöpfung. Darum waren 8 Menschen in der Arche. So steht es auch im 1. Petrus 3,20, es waren 8. Noah, Sem, Ham, Japhet und die Frau, 8 Stück, immer Zahl der Neuschöpfung. Die Kinder wurden am 8. Tag beschnitten. Bild von Neuschöpfung. Wiedergeburt und Beschneidung sind ja verwandt, also Beschneidung ist ein Bild von Wiedergeburt. Am 8. Tag. Interessant ist in Medizin, dass am 8. Tag das Kind am wenigsten blutet. Also Gott alles perfekt macht. 8. Tag, Tag der Neuschöpfung. In 1. Chronik 24, 10, wo es heißt, dass Johannes dem Täufer sein Vater hineinging. Das steht ganz komisch in der Bibel, er war von der Klasse Abia. Also haben wir immer gewundert, warum Klasse Abia? Das ist keine Frage. Damit bricht das neue Heilszeitalter an, damit bricht das Heiland, damit wird der Erlöser verkündigt. Mit dieser Tat, als der Engel sich im Johannes dem Täufer offenbart, kommt die Offenbarung Jesu Christi in Gang. Und in dem Moment kommt die Klasse Abia. Und wenn du hinterguckst im Geschlechtsregister 1. Chronik 24, Vers 10, dann hast du die 8. Klasse. 8 ist immer die Zahl der Neuschöpfung. Ist perfekt. Und jetzt hast du 2x, 5x, 8. Über diese Gemeinschaft und Trennung durch Gnade zur vollkommenen Neuschöpfung. Und dann hat das Volk Gottes Ruhe. Dann ist Ruhe. Und dann kommt der Folge. Ist euch vorher aufgefallen? Otniel stirbt, dem Volk wird es wohl und der Abfall geht weiter. Hier ist so, Ehud lebt noch und zu seiner Lebzeit kommt Samgar. Ist jetzt wieder typisch. Der Elende, das Muster, das Zeugnis für das Reich Gottes ist noch da. Und im Umfeld, wenn das Zeugnis noch aufgerichtet ist, dann kann etwas passieren. In Kapitel 4, Vers 1 heißt, Ehud stirbt, der Abfall geht wieder los. Genau das gleiche wie beim Otniel. Aber solange er gelebt hat, kann sich in seinem Schatten, das ist so interessant, in seinem Fahrwasser kann ein neuer Segensträger auftreten und hier entscheidender Punkt, der heißt Samgar. Samgar bedeutet, hochinteressant, sei gnädig. Also was? Der Name in der Bibel hat eine Bedeutung. sei gnädig. Da steht wieder ein Mann, was hat er vor Ehud gelernt? Was hat er denn gelernt? Der hat gelernt, dass es nicht letztendlich auf die persönliche Fähigkeit, auf die persönliche Schwäche herkommt, sondern dass Gott Gnade gibt. Auf das kommt es an. So wie es im Prediger steht. Es kommt nicht darauf an, dass es gewinnt nicht der Stärkste, sondern es ist so, es kommt darauf an, dass die Umstände stimmen. Und wer bestimmt die Umstände? Gott. Ich habe keine Chance, wenn Gott nicht die Umstände lenken würde. Er lenkt die Herzen wie die Wasserbäche. Und da ist das Interessante, dieser Samgar, der Nächste, der kommt, hat etwas begriffen von der Botschaft des Ehud, ich brauche Gnade. Epheser 2,8, alles über Gnade. Johannes 1,16, wir haben genommen aus eurer Fülle Gnade um Gnade. Also ich täglich die Gnade brauche, dass ich weiterhin ein Elender bin, ein Abhängiger, dass der Herr Jesus nötiger braucht, wie das tägliche Brot. Wenn das jemand begriffen hat, dann geht die Segensspur weiter. Die Bibel sagt hier, dieser Samgar war ein Sohn Anats. Anats heißt Erhörung. Er hat nicht selber gehandelt, sondern er hat auf die Erhörung vertraut, dass Gott eingreift. Ruf mich an am Tage der Not, so will ich dich retten und sollst mich preisen. Apostelgeschichte 2,21, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und das ist interessant, wenn ihr mal die Berichte lest, von Gotthold Beck zum Beispiel in Japan, der lehrt diese Leute, das sind ja meistens Götzendiener, der lehrt sie den Namen des Herrn anrufen. Also wenn man mal das deutsche Muster, wir sind ja Spreuße, wir lernen ihnen so Bekehrungsablauf. Und der sagt einfach, ruf den Namen des Herrn an, du wirst gerettet werden, genau das ist biblisch. Er lehrt sie den Namen Jesus, den sie anrufen müssen, dass der Herr Jesus anruft, dass er sie rettet. Es ist oft so, wenn du gar nicht weißt, wie es geht, wenn du nicht weißt, wie es geht, dann rufst du den Rettername Jesus, ja, dann geht es viel einfacher, wie wenn du ein Muster hast, dann musst du aufpassen, ob du es richtig machst, kannst du was falsch machen. Den Namen anrufen, da kannst du nicht viel falsch machen. Habt ihr ein Musterbeispiel? Herr, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich, sagt der Herr Jesus, was heißt, wenn du kannst? Plötzlich kommt der Schrei. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der Name des Herrn anrufen. Gar nicht viel Theater und Muster und solche Dinge, sodass man den Namen des Herrn einfach anruft und dann beginnt Gott zu handeln. Das hat dieser Samgar gelernt, Erhörung. Und dann, was interessant ist, er schlägt 600 Philister mit dem Ochsenstecker. Ganz andere Gruppe von Gegnern. Nimm den Moabiter, jetzt schlägt er die Philister. Die Moabiter hat er im Griff. Schaut euch was auf. Der Sieg geht weiter in andere Bereiche des Lebens hinein. Plötzlich kriegt er sogar noch Sieg an Bereichen, wo gar kein Kampf vorher war. Moab, jetzt kriegt er die Philister auch noch in den Griff. 2 × 6 × 50. 2, Zahl der Gemeinschaft. 6, die Zahl des Menschen. 50. 50 als Pentekoste, das ist das griechische Wort, das in Deutsch übersetzt ist mit Pfingsten. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes packt dann diesen Sechser, diesen Menschen so, dass Gemeinschaft und Trennung entsteht. Vorher haben wir gesehen, die Gnade ist es, zweimal die Neuschöpfung und letztendlich das Wirken des Heiligen Geistes, das dann voll durchschlägt, ist eine letzte Konsequenz. Und dann ist dieser elende, gefallene Mensch ist plötzlich wiedergebracht. Und dann hat das Volk und die Seele Ruhe. Aber ich möchte nochmal betonen, Schwester, guckt her, das Volk war im Elend. Und man sieht auch hier, dass jede Generation, jeder Mensch, jede Familie, jede Einzelperson seinen Kampf selber kämpfen muss. Vom Arbeiterväter kannst du gar nichts tun, wie in Büchern lesen, das ist das Einzige. Leider hält sich geistlicher Sieg nicht in die Bücher, da kannst du bloß sehen, da kannst du es als Musterbeispiel kriegen, kannst Sehnsucht kriegen, kannst dann beginnen aufgrund von dem Gott suchen. Das ist gut, hervorragend, um sowas zu lesen, aber der Säge selber wird nicht konserviert. Der wird auch hier nicht konserviert werden in Halbstadt, das ist ganz sicher. Ganz im Gegenteil, der wird genau den Weg gehen aller Welt. Sondern da ist ein Elender. Und sobald der Elende merkt, dass er elend ist, sobald er merkt, dass er keine Kraft hat, sobald er Sehnsucht nach Gott hat, sobald er dann beginnt, das Wort Gottes zu ergreifen, sobald er sich aufs Wort Gottes verlässt und nicht mehr seine eigene Kraft hat, sobald er dann die Götze von Gilgal sieht und dann erschrickt, wie es im Reich Gottes aussieht und dann ergreift und von ganzem Herzen zustößt, ich sage nochmal, dass das sogar der Griff verschwindet, haben wir immer erschüttert. Wenn man so das Wort Gottes nimmt und so radikal Gott dient, und auch der Finsternis macht gegenüber bloß eine Botschaft hat, ich habe ein Wort Gottes und ich alles vom Herrn, für sein vollkommenes Opfer letztendlich erwartet und dann das Zeugnis gibt, was der Herr an einem getan hat, dann kommt der Aufbruch, dann kommt die Offenbarung Gottes, dann kommt das Gebirge und dann gehen die anderen mit und dann werden die Pforte des Jordan zurückerobert, dann gibt es Sieg und dann letztendlich kommen zwei Gemeinschaft und Trennung zustande, über 2x5 Gnade und über Neuschöpfung an dem elenden Sechser, an dem elenden Geschöpf, Mensch, dann bricht der Sieg hervor. Wisst ihr, was dann ist? Dann ist der Mensch etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, was ihr erkennt, dass hier echt etwas war zum Lobpreis seiner Herrlichkeit? Habt ihr je vorher von Ehud gehört? Der Ehud ist nicht bekannt. Das ist ein Zeichen, dass es geistlich richtig lief. Der Ehud ist nicht bekannt, sondern Gott war bekannt. Obwohl der Schwache, der Elende wirklich Gott die Ehre gibt, dort kommt der große Druck. Ich bete zum Schluss. Und Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du dich uns elende Menschen in unserer Schwachheit, in unserer Sündhaftigkeit, in unserem Elend erbarmt hast im Kreuz von Golgatha. Dass es dein vollkommenes und dein kostbares Opfer ist und dass wir letztendlich den Namen des Herrn angerufen haben, um gerettet zu werden. Dass wir auch in jeder Not den Namen anrufen dürfen. Diesen wunderbaren Rettername Jesus, dass du uns erlöst hast aus aller Macht des Feindes und dass wir dir dem Lamme folgen dürfen, wohin du gehst. Gib uns einfach den Mut und Gnade, Elende zu sein, letztendlich dein Schwert zu nehmen und uns unserer Lärmheit bewusst zu sein und in deiner Kraft diesen Kampf zu kämpfen, auf ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, ohne darauf zu achten, was die Welt tut, sondern einfach deine Wege zu gehen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst, dass dein Name verherrlicht, dein Name verkündigt wird, dass du uns Gemeinschaft und Trennung schenkst durch Gnade und Erneuerung dieses elenden alten Lebens. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.